Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Christel Blanke. Die Diäten der Bundestagsabgeordneten sollen in diesem Jahr nicht steigen. Das hat die Rechtsstellungskommission des Parlaments heute empfohlen. Und am Telefon ist jetzt Gerald Heffner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag, Herr Heffner.
Ja, grüß Gott.
Herr Heffner, die Verschiebung war eine Forderung der FDP und von Bündnis 90 Die Grünen. Sind Sie zufrieden?
Ja, natürlich. Also wir haben genau das, was jetzt beschlossen worden ist, vor 8 Wochen nicht nur gefordert, sondern wir haben einen Gesetzentwurf formuliert. Ich selbst habe den verfasst. Wir sind dann in das Gespräch mit den anderen Fraktionen gegangen, weil wir gesagt haben, diese Sache sollten wir wirklich gemeinsam machen und nicht im Streit zwischen den Parteien. Es ist dann leider doch zu dem Streit gekommen. Es war ein übler Streit, einer der schlimmsten, den ich je erlebt habe. Und am Ende ist genau das rausgekommen, was wir vor 8 Wochen schon vorgeschlagen hatten. Also die Hartnäckigkeit hat sich sicher gelohnt, aber wir hätten das schneller, einfacher und ohne so viel öffentlichen Hickhack haben können.
Streit um dieses Thema gab es auch schon im vergangenen Jahr, wo sich dann am Ende so etwas wie eine große Koalition aus CDU und SPD für die Erhöhung im Juli 96 gebildet hatte. Jetzt müssen ja dieser Empfehlung die Abgeordneten wiederum zustimmen. Meinen Sie, dass die großen Parteien sich diesmal wieder dagegen wenden werden?
Das glaube ich jetzt nicht mehr, aber lassen Sie mich kurz noch was zum ersten Teil Ihrer Frage erst sagen. Im letzten Jahr ist ja Folgendes passiert. Man wollte erst das Grundgesetz ändern, das ist gescheitert. Dann hat man aber ein Gesetz geschaffen, durch das jetzt immer automatisch die Diäten für 4 Jahre im Vorhinein, also wie auf einer Rolltreppe im Vorhinein nach oben gefahren werden, unaufhaltsam. Und das ist, glaube ich, eine sehr unkluge Entscheidung gewesen. Es hat sich jetzt, wo das zum ersten Mal greifen sollte, gezeigt, dass wenn so eine Zahl überhaupt nicht in die wirtschaftliche und soziale Landschaft passt, dass man dann eben auch nicht in diesem Maße erhöhen kann. Und deswegen glaube ich, es wird nicht der letzte Diätenstreit gewesen sein. Mein Vorschlag ist deswegen immer gewesen, dass sich die Abgeordneten orientieren an der allgemeinen Einkommensentwicklung. Also dass wir nicht mehr und nicht weniger dazu bekommen als der Durchschnitt der Bevölkerung auch. Und das ist leider noch nicht hier beschlossen, aber ich glaube, das wird sich langfristig durchsetzen. Alles andere führt zu jedes Jahr zu neuem, heftigem Streit. Aber Ihre andere Sorge, die würde ich nicht teilen. Ich gehe davon aus, nachdem das heute in der Diätenkommission, das hat zwar überhaupt keinen rechtsverbindlichen Charakter, aber nachdem das trotzdem so vereinbart ist, würde die Fraktion, die nun dahinter wieder zurückfällt, die sagt, das tragen wir nicht mit, die würde sich wirklich lächerlich machen und im Grunde nach Hause gehen können. Also das macht niemand. Ich glaube, dass das am Ende so beschlossen wird, was wir heute vereinbart haben.
SPD, so heißt es, will die Frage der Diätenerhöhung in Zusammenhang mit der geplanten Verkleinerung des Bundestages diskutieren. Es ist im Gespräch, dass vom Jahr 2002 an 74 Abgeordnete weniger im Parlament sitzen sollen als heute. Denken Sie, dass das eine sinnvolle Einsparungsmöglichkeit auch im Hinblick auf die Haushalte wäre?
Ja, wobei ich das nicht so sehr unter dem Aspekt der Einsparung sehe, um ehrlich zu sein, denn ich finde, das ist an der Stelle ein fragwürdiges Argument. Demokratie kostet natürlich auch Geld, wenn wir das Parlament sozusagen unter dem Gesichtspunkt, wann wird es am billigsten, so klein machen, sagen wir mal bis auf null, dann wäre es zwar billig, aber haben wir keine Demokratie mehr. Also das Sparargument ist an der Stelle nicht das Entscheidende, sondern ich glaube, ein Parlament, damit es funktionieren kann, darf es nicht zu groß sein. Es gibt eine bestimmte Größe, in der man noch einigermaßen miteinander reden kann. Das gilt sowohl für das Plenum als auch für die Ausschüsse. Die sind inzwischen alle sehr, sehr groß und deswegen halte ich diese Verkleinerung für sinnvoll. Wir haben die von Anfang an mit vorgeschlagen und mitgetragen.
Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag sollen helfen, die öffentlichen Kassen zu entlasten. Die Rechtsstellungskommission empfiehlt die Verschiebung der Diätenerhöhung. Vielen Dank an den Bundestagsabgeordneten Gerald Heffner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Grüß Gott und willkommen zum Mittagsjournal an diesem Samstag, 15. Juni, im Studio Volker Obermeier. Zunächst ein kurzes Inhaltsverzeichnis. Hauptthema heute, das ist der erste Durchgang der Präsidentschaftswahl in Russland. Großdemonstration der Gewerkschafter in Bonn gegen das Sparpaket der Regierung. Nach Bonn, die Stadt am Rhein, erlebt heute eine Novität. Sie hat zurzeit mehr Demonstranten als Einwohner und dem nicht genug. Die Stadt sieht auch eine der größten Demos in der Geschichte Deutschlands. Unter dem Motto, jetzt Kontra, mehr Druck von unten, beteiligen sich mindestens 250.000 Gewerkschafter am sogenannten Marsch auf Bonn, um der Regierung unmissverständlich mitzuteilen, was sie von den Sparplänen halten. Zum Transport der Demonstranten hat der Gewerkschaftsbund gleich 75 Sonderzüge gemietet. Außerdem sollen annähernd 5.400 Reisebusse nach Bonn rollen. Andere Demonstranten wiederum reisen per Schiff an. Am Nachmittag wird Gewerkschaftsboss Dieter Schulte in der Bonner Innenstadt eine Rede halten. Derzeit sind die Demonstranten auf dem Weg dorthin. Für das Mittagsjournal dabei unser Korrespondent Wolfgang Wirth.
Langsam füllt sich die Hofgartenwiese im Zentrum Bonns, jener Park, der normalerweise ermatteten Studenten der nahen Universität und gestressten Einkäufern als Ruheinsel dient. Ein Musik- und Kulturprogramm soll die Stimmung hier anheizen. Die Hauptkundgebung findet am Nachmittag statt. So viele Demonstranten werden erwartet, dass neben der Hofgartenwiese noch 5 andere Kundgebungsplätze eingerichtet wurden, zu denen die wichtigsten Reden dann per Videoschaltung übertragen werden. Auf nach Bonn! Demonstration für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, das ist der Titel der Demonstration. Im Sternmarsch bewegen sich derzeit 8 Demonstrationszüge zu den Kundgebungsplätzen. 3000 Polizisten sind im Einsatz. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dieter Schulte, sieht in der heutigen Veranstaltung einen Höhepunkt des Widerstandes gegen das Sparpaket der deutschen Bundesregierung. Schulte stellt fest, die Kundgebung richte sich aber auch gegen die Arbeitgeber. Der DGB protestiert unter anderem dagegen, dass im Krankenstand künftig nur mehr 80% des Lohns gezahlt werden sollen. Der DGB wehrt sich weiters dagegen, dass es Kündigungsschutz in Zukunft in weniger Betrieben geben soll, nämlich nur mehr in Firmen mit mindestens 10 Beschäftigten, statt wie bisher mit mindestens 5. Und der DGB ist dagegen, dass das Pensionsalter für Männer und Frauen auf 65 Jahre angehoben werden soll. Die Demonstranten sind verärgert.
Das Sparpaket spielt voll an der Arbeitsmarktpolitik vorbei. Die Inlandnachfrage lässt nach, es wird zum Negativ schon kommen. Jeder legt sein Geld fest, weil er ja eventuell mal krank sein könnte.
Glauben Sie, wird die Demonstration etwas nützen?
Die muss was bewegen. Es muss sich was ändern am Volumen des Sparpakets.
Es kann ja nicht sein, dass wir uns hier noch mehr abnehmen und noch mehr abnehmen und die Bonner Leute, die verdienen immer mehr, immer mehr, immer mehr.
Aber ist es nicht so, dass der Staat sparen muss?
Nee, der soll besser verteilen das Geld. Dann hat er genug Geld. Der soll besser verteilen und nicht nur oben und... Und unten, die machen die Arbeit, so kann es nicht sein.
Was regt Sie denn am meisten auf am Sparpaket?
Ich finde es einfach sehr verlogen. Also es wird so getan, als würde über das Sparpaket würden Arbeitsplätze geschaffen werden. Und wenn man sich das Sparpaket aber näher anschaut, eben beispielsweise so die ganzen Veränderungen, was den Kündigungsschutz beispielsweise angeht, oder auch den Bereich der Kürzung der Lohnfortzahlung, das schafft keinen einzigen Arbeitsplatz mehr. Und das ist halt einfach verlogen.
Am Nachmittag werden DGB-Chef Dieter Schulte und Roland Issen, der Chef der wichtigen deutschen Angestelltengewerkschaft, sprechen. Auch die evangelische Bischöfin Maria Jepsen. SPD-Parteichef Oskar Lafontaine und andere Parteiprominenz haben angekündigt, sich einem Demonstrationszug anzuschließen, nämlich dem mit der Ordnungsfarbe Rot. Bundeskanzler Helmut Kohl meinte vorweg zu der Demonstration, mit markigen Sprüchen und lautstarken Protesten werde keinem einzigen Arbeitslosen geholfen und der Sozialstaat nicht gesichert. Kohl sieht im Sparkurs ein Programm für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Immer wieder wird ja in Deutschland auf den internationalen Vergleich hohen Lohn und Lohnnebenkosten verwiesen. Die Regierung will jedenfalls bei ihrem Kurs bleiben. Der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Wolfgang Schäuble, formulierte, die Regierung werde dem Druck der Straße nicht nachgeben.
Soweit Wolfgang Wirth von der Großdemonstration der Gewerkschafter gegen die Sparpläne der Regierung von Helmut Kohl.
Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Acht Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. In Russland hat Staatschef Jelzin das demokratische Lager aufgerufen, ihn in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen zu unterstützen. Die Abstimmung in der Russischen Föderation verlief nach Angaben internationaler Beobachter korrekt.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen. Redakteur Mikrofon Hans-Joachim Wiese.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir wollen uns noch einmal mit den Präsidentschaftswahlen in Russland befassen, und zwar im Gespräch mit dem Russland-Experten des Deutschen Instituts für Auswärtige Politik in Bonn, Alexander Rahr. Danach ein Interview mit Erhard Neubert. Er ist Gründungsmitglied des Bürgerbüros für SED-Opfer, das heute in Berlin eingerichtet wird. Am Telefon begrüße ich jetzt Alexander Rahr, Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Eine Überraschung, so wird zumindest bisher aus Moskau vermeldet, ist das Abschneiden des Ex-Generals Alexander Lebed, der den dritten Platz erreichen wird voraussichtlich und damit das Zünglein an der Waage bei der Stichwahl Anfang Juli spielen wird. Was sagen Sie dazu?
Ja, für den Westen sollte das ein großes Warnsignal sein, dass man gar nicht mal so positiv auffassen sollte. Eben wir im Westen haben ja alle auf Jawlinski getippt als dritten Kandidaten, aber es ist nun mal Lebed geworden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann Jelzin oder was kann Zyuganov Lebed anbieten, damit Lebed dann die Unterstützung, seine Unterstützung gibt. Ich glaube, dass Jelzin ihm auf jeden Fall so eine Art Ministerposten für Recht und Ordnung anbieten wird. Die Frage ist, ob das für Lebed nicht zu wenig ist. Ich glaube, dass Jelzin sich jetzt auch schon Gedanken machen könnte, ob er nicht seinen kontroversen Verteidigungsminister Gratschow absetzt. Nicht unbedingt Lebed zum Verteidigungsminister macht, aber ein Mann, der die Nähe von Lebed hat, sozusagen Lebed freudig stimmt und die Unterstützung dieses Mannes bekommt. Aber Lebed gilt ja nicht so sehr als Demokrat, sondern als ein Mann, der für Recht und Ordnung steht. Einer, der der Korruption und der Kriminalität im Kampf angesagt hat. Einer, der noch vor wenigen Monaten vor dem Dritten Weltkrieg gewarnt hat, falls sich die NATO nach Osten ausdehnen dürfte. Das sind alles Statements von Lebed, auf die man im Westen auch schauen sollte. Russland befindet sich natürlich erst auf dem Weg zur Demokratie. Das kann ja auch nicht anders sein nach 80 Jahren Kommunismus. Wir können heute davon ausgehen, wir beobachten ja die russischen Wahlen, die Parlamentswahlen, auch die ersten Präsidentschaftswahlen seit 6 Jahren in Russland sehr genau. Und da bildet sich ein ganz bestimmtes Bild heraus. 30% der russischen Bevölkerung unterstützt die Demokratie. 30% der Bevölkerung will die Rückkehr zum Kommunismus. Die Hauptfrage ist immer die, was wollen die anderen 40%? Und da sind nun mal die Lebed-Wähler, da sind die Zhirinovsky-Wähler, da sind auch die Jawlinski-Wähler, die Gorbatschow-Wähler. Was die genau wollen, wissen wir nicht. Man weiß, dass in einer Stichwahl die meisten dieser Wähler gegen den Kommunismus stimmen werden. Insofern wird Russland höchstwahrscheinlich doch den Weg Richtung Demokratie einschlagen und nicht zurückgehen in den Kommunismus.
Auch mit einem künftigen Präsidenten Boris Jelzin, Herr Rahr. Boris Jelzin hat ja während des Wahlkampfs alle Unterstützung vom Westen bekommen, die er sich nur wünschen konnte. Aber auch Boris Jelzin ist doch kein Demokrat im westlichen Sinne.
Ja, aber ein Demokrat im westlichen Sinne, Herr Wiese, kann auch Russland heute nicht regieren. Sie sehen ja, ein Demokrat im westlichen Sinne ist Herr Jawlinski. Herr Jawlinski hat nicht mehr als 7% bekommen. Und ein Gorbatschow, der ja auch auf die Unterstützung des Westens gehofft hat und seine Kampagne im westlichen Stil durchführen wollte, hat fast gar nichts erhalten. In Russland kann nur ein Politiker an die Macht kommen, der sowohl die demokratischen, vielmehr sagen wir mal, die Reformwerte unterstreicht, die Reformen weiter vorantreibt, das heißt die Wirtschaft verändert, auch den Rechtsstaat aufbaut, aber vor allen Dingen auch einer, der national denkt, der die nationalen Interessen in den Vordergrund hebt und Russland wieder zu einer Großmacht führen wird.
Zum Schluss noch einige Worte zum Stichwort Zhirinovsky. Sie haben es gerade angesprochen. 6,4% wird er wahrscheinlich bekommen. Eine beruhigende Niederlage, wenn man so sagen kann?
Ja, endlich sind die Menschen in Russland vernünftig geworden und haben sich als nationalistischen Politiker, als Anführer, eine andere Person ausgesucht, nämlich den General Lebed, der das große Russland, die nationalistischen Ideen viel besser und vernünftiger verkörpert als der Ultranationalist Zhirinovsky.
Alexander Rahr war das, Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke für das Gespräch, Herr Rahr, und auf Wiederhören. 8:19 Uhr. 8.20 Uhr, 20 Minuten nach 8. Sie hören die Information am Morgen im Deutschlandfunk. Als Bundeskanzler Helmut Kohl der DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley eines schönen Sommertages des vergangenen Jahres in ihrer Berliner Wohnküche einen Besuch abstattete, war die Aufregung groß. Bohley und ihre Freunde hätten sich nun endgültig vom konservativen Lager vereinnahmen lassen, hieß es kritisch. Worum ging es damals? Gemeinsam wollte man sondieren, wie es um die Chancen für die Gründung eines Bürgerbüros bestellt sei, das den sogenannten Opfern der Einheit hilfreich zur Seite stehen soll. Heute nun, am 17. Juni, dem 43. Jahrestag des Arbeiteraufstands in der DDR, wird dieses Bürgerbüro in Berlin offiziell ins Leben gerufen. Und zwar gemeinnützig und parteiunabhängig als Verein zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur, wie es heißt. Harald Kleinschmidt hat mit dem Gründungsmitglied Erhard Neubert gesprochen, auch er zu DDR-Zeiten in der Bürgerrechtsbewegung aktiv.
Was ist denn eigentlich das Bürgerbüro, das ja so unterschiedliche Namen wie Helmut Kohl, Wolf Biermann, Hans-Ulrich Klose und Ignaz Pubis zu seinen Gründungsmitgliedern zählen wird?
Insofern, wenn Sie diese Namen nennen, ist es ein Experiment, weil DDR-Bürgerrechtler und Politiker aus der deutschen politischen Szene der Parteien versuchen, ein Programm mit diesem Verein zu verfolgen, nämlich die Entwicklung von demokratischem Bewusstsein und demokratischen Verhaltensweisen, und zwar an konkreten Fällen, dass Menschen sich an uns wenden, bisher schon in großer Zahl, die mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, der DDR-Vergangenheit und den heute im Osten verbreiteten Verhaltensformen, die aus dieser Vergangenheit rühren, Schwierigkeiten haben, Ausgrenzungen erleben, bis hin zu Mobbing in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, Kirchen, in der Wirtschaft, um ihnen im Einzelfall zu helfen und insgesamt damit etwas zur Entwicklung der Demokratie zu tun.
Nun könnte man ja sagen, Herr Neubert, da gibt es schon diverse Opferverbände, da gibt es auch den Petitionsausschuss des Bundestages. Warum noch ein eigenes Bürgerbüro für diese Fälle?
Mit den anderen Vereinigungen, den Opferverbänden und auch dem Petitionsausschuss des Bundestages oder auch der Länderparlamente haben wir bisher ja auch schon zusammengearbeitet. Wir haben also viele Fälle an diese Einrichtungen geschickt. Aber wir wollen ein bestimmtes Feld abdecken, für das es bisher noch nichts gibt, nämlich Leute, die nicht nur geschädigt sind zu DDR-Zeiten, also im klassischen Sinne Opfer sind, sondern die jetzt durch die mangelnde Aufarbeitung geschädigt sind. Der Petitionsausschuss, der wird da eine ganze Menge erreichen von solchen Menschen, aber in vielen Fällen ist dieses Problem so schwierig, dass man mit juristischen Mitteln überhaupt nichts machen kann. Also Menschen, die Ausgrenzungsprozesse im öffentlichen Dienst erfahren, trauen sich oftmals gar nicht, die Sache öffentlich zu machen, weil sie dann etwa gegen Beamtendienstrecht verstoßen, weil sie ihren Vorgesetzten loyalitätspflichtig sind. Und der kann es gerade gewesen sein, der zu DDR-Zeiten sie drangsaliert hat. Wir wollen kein Konkurrenzunternehmen sein und jeden Fall, den wir einer anderen Institution geben können, werden wir abgeben. Aber für diesen merkwürdig politischen Zwischenbereich, da gibt es bisher nichts. Wissen Sie, wir haben ja mit der Wende 1989 die demokratischen Institutionen und die rechtsstaatlichen Institutionen bekommen. Aber von der Mentalität her, von den Verhaltensweisen, hinkt ein Teil der Bevölkerung noch nach.
Glauben Sie denn, dass ein Verein bewusstseinsverändernd wirken kann?
Der Verein wird ein Baustein in einem Prozess sein, der in der ganzen Gesellschaft läuft und laufen muss. Und insofern darf man jetzt von dem Verein nun nicht erwarten, dass er nun die ostdeutsche Hälfte der Nation umerzieht. Das wäre natürlich vollkommen irrig. Aber wir haben ja im Osten andere Phänomene. Das heißt, es werden ja gerade undemokratische Verhaltensweisen und Wertevorstellungen, also etwa, dass der Wert Sicherheit viel höher geachtet wird als der Wert Freiheit, der wird ja von vielen Vereinen und Organisationen aktiv gefördert und genutzt. Also das sind etwa die Vereine der PDS oder die von ihr heimlich und offen kontrollierten Vereine, bis hin, dass also auch in der SPD es solche Tendenzen gibt, dass man so eine Art Ostidentität fördert und meint, man könnte anknüpfen an den sogenannten positiven Errungenschaften der DDR, die ja zum Teil ganz undemokratisch waren. Also es gibt auf der anderen Seite eine Fülle von Organisationen und Versuche, die Sache öffentlich zu machen und zu nutzen. Und wir wollen dagegen nun einen Kontrapunkt setzen.
Stichwort Kontrapunkt. Unter dem Dach der Bundestags-Enquete-Kommission zur Aufarbeitung des DDR-Unrechts soll ja demnächst eine Stiftung gegründet werden, die vermutlich mal ähnliche Ziele hat. Das wäre ja wohl, Sie haben es ja schon angedeutet, doch sowas wie ein Konkurrenzunternehmen zu Ihrer Vereinigung.
Die Stiftung der Enquete-Kommission ist, soweit wir das überschauen, ein Versuch, alle Aufarbeitungsinitiativen zusammenzuführen und auch eine Kommunikation zwischen ihnen zu ermöglichen. Und da würden wir uns eher lieber einordnen, bei aller Unabhängigkeit, die ein Verein hat. Und wir würden dazu beitragen wollen, dass die Stiftung funktioniert und dass die Opferverbände auf jeden Fall ihre gesellschaftliche Selbstständigkeit behalten.
Was wird Ihnen auch der Vorwurf gemacht, dass Sie die ehemalige Bürgerrechtsbewegung mit der Gründung Ihres Vereins spalten? Reinhard Schuld, immerhin auch ein Mitbegründer des Neuen Forums, zusammen mit Bärbel Bohler und aller SED-PDS-Umtriebe unverdächtig, der spricht von einer Eingabenstelle des Kanzlers, vergleichbar mit der Eingabenstelle beim Staatsrat der DDR seligen Angedenkens.
Die Einwände von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern, die die Sache kritisch betrachten, die nehmen wir sehr ernst. Und es ist auch schmerzlich, dass da keine einheitliche Stellungnahme erfolgt ist. Aber man darf nicht verkennen, es gab ja nicht die eine Bürgerrechtsbewegung, sondern es war ja eine Fülle von Orientierungen und unterschiedlichen Auffassungen. Es gab ja allein in der Wende 5 verschiedene Gruppierungen und Organisationen, die also versucht haben, die SED zu entmachten, mit ganz unterschiedlichen Programmen. Also insofern gibt es, spalten wir hier nicht etwas, weil es diese einheitliche Front nie gegeben hat. Der andere Einwand von Schuld, den finde ich sehr originell und auch mit dem, dass das eine Eingabestelle für den Bundeskanzler wäre. Aber das zeigt ja halt eben eher, dass Reinhard Schuld leider zu schnell die Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik mit der DDR in eins setzt. Denn wir haben ja eine vollkommen andere Stelle. Früher musste man eine Eingabe an Honecker schreiben, um einen Gnadenakt zu erlangen. Hier geht es nicht darum, einen Gnadenakt zu bekommen von Kohl oder von Scharping oder von Herrn Bubis, sondern seine eigene politische Kraft zu verdoppeln und oder zu verdreifachen und mit Hilfe des Vereins Interessen durchzusetzen. Das ist etwas ganz anderes als das, was zu DDR-Zeit gelaufen ist.
Was sagen Sie zum Vorwurf, obrigkeitshörig zu sein?
Also uns gegenüber ist dieser Vorwurf absolut deplatziert. Wir sind auch nach der Wende alle, die da mitmachen, in einem hohen Maße unabhängig geblieben. Die meisten von uns sind ja noch nicht einmal in einer Partei, weil es ihnen fast unmöglich ist, ein gesamtes Parteiprogramm zu schlucken. Aber auch die Obrigkeit, die wir heute haben, darf nicht verwechselt werden mit der Obrigkeit von früher.
Mit Erhard Neubert, Gründungsmitglied des Berliner Büros für SED-Opfer, sprach Harald Kleinschmidt.
Es wird 18 Uhr.
S2 Nachrichten.
Moskau. Der russische Staatschef Jelzin hat nach seinem knappen Sieg bei der ersten Runde der Präsidentenwahl Sondierungsgespräche für die Stichwahl aufgenommen. Jelzin traf mit dem früheren General Lebed zusammen, der als Dritter knapp 15% der Stimmen erhielt. Ein Sprecher von Jelzin sagte anschließend, bei der Unterredung sei es um Fragen einer möglichen Zusammenarbeit gegangen. Bonn. Das Porto für Briefe und Postkarten wird nun doch nicht zum September erhöht. Ein Sprecher des Postministeriums bestätigte, dass Postminister Bötsch dem Regulierungsrat in seiner Sitzung am 24. Juni keine Beschlussempfehlung vorlegen werde. Stattdessen werde Bötsch die derzeit geltenden Tarife bis Ende nächsten Jahres verlängern. Die Post AG hatte Anfang April angekündigt, das Porto für Briefe auf 1,10 Mark und für Postkarten auf 1 Mark anheben zu wollen. 18.05 Uhr.
S2 aktuell.
Am Mikrofon ist Viktoria Wördemann und dies sind einige unserer Themen heute Abend. Russland vor der Stichwahl und Bürgerbüro in Berlin gegründet. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet heute am 17. Juni, dem Jahrestag des Arbeiteraufstandes, in Berlin das sogenannte Bürgerbüro gegründet wurde. Ehemalige DDR-Bürgerrechtler um Bärbel Bohley wollen mit Hilfe dieses Vereins den Opfern des SED-Regimes mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn auch 6 Jahre nach der Wiedervereinigung leiden nach den Worten von Frau Bohley immer noch viele Oppositionelle aus DDR-Zeiten unter den Folgen des damaligen Regimes. Vereinsmitglieder des Bürgerbüros sind übrigens auch Bundeskanzler Kohl und der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Scharping. Von der Vereinsgründung in Berlin berichtet Birgit Wenzin.
Kerbeweg 22 in 12357 Berlin, das ist die vorläufige Adresse des Vereins Bürgerbüro ab sofort, die Hausnummer für all diejenigen, die der neuen Macht der alten Kader entgegenwirken wollen und es bislang nicht wagten. Die frühere Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley ist Ideengeber im Hintergrund und erste Vorsitzende auf dem Satzungspapier.
Es gibt wirklich unter der Oberfläche, die scheinbar völlig normal ist, sehr, sehr viele Leute, die einfach irgendwie verzweifeln und Angst haben und sich immer noch nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu bewegen, die es auch nicht können. Und ich denke, dass wir so eine Art Sprachrohr auch sein könnten.
Mit dabei sind die anderen früheren Bürgerrechtler, Freier Klier, Vera Lengsfeld, Jürgen Fuchs, Wolfgang Templin, Wolf Biermann und Helmut Kohl, Rudolf Scharping, Hans-Ulrich Klose, Christa Nickels, Ignaz Bubis. Der Verein finanziert allein aus Mitgliedsbeiträgen von 120 Mark im Jahr eine kleine Wohnung samt juristischen Mitarbeitern, die ehrenamtlich tätig sein werden, um DDR-Seilschaften öffentlich zu machen.
Ich glaube, dass man heute keine Politik mehr machen kann und da bin ich nach wie vor bürgerbewegt, wenn man nicht bestimmte Themen parteiübergreifend versucht zu lösen. Und ich hoffe, dass dieser Verein vielleicht in der Lage ist, etwas mehr auf die Einzelnen einzugehen und wenn es uns nur gelingt, einzelnen Leuten zu helfen oder einzelnen Leuten eine Rechtsberatung zu vermitteln, die sie dann weiterbringt, dann hat der Verein eigentlich schon sein Anliegen erfüllt.
Das Projekt sei kein Kanzlerspektakel, sagte Bärbel Bohley und reagierte damit auf Kritik aus den eigenen Reihen, sondern der Verein wolle mit den insgesamt mehr als 80 existierenden Opferverbänden zusammenarbeiten, überparteilich, wie gesagt, Spenden erwünscht. Und wie sehr die alten Herren auf neuen Stühlen sitzen, schildert der frühere Bürgerrechtler Erhard Neubert.
Die alten Täter, die alten Kader haben ja ein dichtes Organisationsgeflecht. Und ich finde es einfach zynisch, dass es eine ganze Fülle von sogenannten Menschenrechtsorganisationen gibt, in denen die alten Täter, wie etwa der Stasi-General Humic, im Vorstand sitzt. Das ist die Gesellschaft für Humanität und Recht. Die Leute, die früher die Menschenrechte missachtet haben, kämpfen jetzt für ihre Interessen unter dem Deckmantel von Menschenrechten. Und hier wollen wir zum ersten Mal versuchen, ein bisschen dagegen zu steuern.
Die Vereinsprominenz aus dem Westen der Republik war, bis auf die grünen Politikerin Christa Nickels und dem Vereinsanwalt Uwe Lehmann-Brauns, nicht anwesend. Helmut Kohl schickte einen Brief mit freundlichen Grüßen und dem Hinweis, dass der Verdienst der ehemaligen Bürgerrechtler wieder stärker gewürdigt werden müsse. In Zeiten wie diesen, im Jahre 6 nach der Wende, wo mancher die DDR-Geschichte und ihre Folgen verharmlose und beschönige.
In einer halben Minute, 18:30 Uhr, das war's von der Politik und hier geht's weiter mit der Kultur.